Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des beliebten Trauercoach-Podcasts. Trauer. Echt jetzt? Ja, heute haben wir wieder einen Studiogast bei uns und ihr wisst ja, wenn es um Interviews geht, könnte sein, dass die Folge ein bisschen länger geht wie gewohnt. Es kommt immer auf den Gesprächsinhalt drauf an. Bevor wir aber jetzt da einsteigen, möchte ich dich erstmal bitten, abonniere bitte den Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast und gib mir einen Daumen hoch und aktiviere das Glöckchen. Warum? Ganz einfach. Jedes Mal, wenn wir eine neue Folge hochladen, wirst du informiert, dann tust du dir was Gutes und mir natürlich auch. Ja, in meiner Geschichte gehe ich jetzt einfach mal 21 Jahre zurück in das Jahr 2005. Und 2005 durfte ich, ich muss darauf Acht geben, wie ich mich jetzt ausdrücke genau. Also für mich ist es ja immer eine Ehre in solchen Fällen. Deswegen sage ich natürlich, 2005 hatte ich die Ehre und durfte eine ganz wundervolle Familie kennenlernen. Und ihr könnt euch auch vorstellen schon, dass das eben durch einen tragischen Umstand zustande kam. Das ist halt in meinem Leben. Die meisten Freunde, die ich habe, sind durch Trauerfälle entstanden tatsächlich. Und heute habe ich jemand ganz Besonderes bei mir. Es geht um einen Trauerfall, bei dem die Todesnachricht, erinnert euch ja an Folgen aus der Vergangenheit, in dem ich ja berichte, dass die Todesnachricht, so wie man die erhält, innerhalb von Bruchteilen von Sekunden eben Schock, Hilflosigkeit etc. pp. Und dass der schlimmste Moment, eine Todesnachricht zu erhalten, einfach der Moment ist, wenn die Polizei vor der Tür steht. Und genau das war so ein Trauerfall. Nämlich da ist der junge Sohn mit 18 Jahren mit dem Motorrad verunglückt. Die Umstände sind Zufälle gibt es keine. Dieser Trauerfall, der hing mit sehr viel Fügungen zusammen. Also schon beginnend als der Sven, das ist der Sohn, der mit dem Motorrad verunglückt ist, als der Sven schon im Vorfeld aus dem Bauch heraus dafür gesorgt hat oder zumindest die Thematik in der Familie auf den Tisch gebracht hat, Versicherungen abzuschließen etc. pp. Für bestimmte Dinge. Aber da erzählt uns gleich die Carola ein bisschen mehr. Und ich möchte jetzt erstmal die Carola ganz herzlich begrüßen. Schön, dass du da bist. Danke. Und ich fand es total cool vorgestern. Aber so sind wir halt, ne? Wir sind ja deine Besuche bei mir sind ja auch immer, oder bei uns, beim Frank und bei mir, sind ja immer sehr spontan. Und ich danke dir, dass du so spontan Zeit gehabt hast. Jetzt mittlerweile sind natürlich 21 Jahre vergangen, was den Verlust nicht schmälert und nicht mindert natürlich, aber der Umgang damit. Und ich möchte heute mal den Zuschauern und Zuhörern ein bisschen vermitteln, wie man sich so fühlt, wenn man so eine Nachricht bekommen hat und wie dann der Tag danach zum Beispiel ist, wenn man das erste Mal alleine ist, wenn man die Gewohnheiten sozusagen, die sind ja von heute auf morgen, sind die Gewohnheiten Vergangenheit, die sind tot, genauso wie das Sven letztendlich durch den Unfall verstorben ist. Und dann, das sind so Dinge, die mich jetzt interessieren. Mich interessiert noch viel, viel, viel mehr. Ich komme da peu à peu dazu. Aber das werden wir nachher auf jeden Fall auch streifen, damit die Zuhörer und die Zuschauer auch mal annähernd mal sich ein Bild machen können, wenn eine Gewohnheit von jetzt auf nachher ganz jäh, zack, in das Leben tritt, was für eine enorme Herausforderung, Zerreißprobe für die Seele und eben darstellt. Und bei dir war es ja damals tatsächlich so, also zunächst, bevor du überhaupt Bescheid wusstest, waren wir schon informiert als Bestattungsunternehmen. Und zu diesem Zeitpunkt, jetzt haben wir wieder mit der Fügung, was ich vorher meinte, in meinem Unternehmen haben zwei Mitarbeiter damals gearbeitet, die Ja, das waren seine Kumpels aus seiner Clique. Die haben bei mir gearbeitet und beide bei der Feuerwehr. Und da kam der Anruf eben von der Polizei, dass wir einen Einsatz haben zu einem Unfallort. Und ausgerechnet die zwei sind halt eingeteilt gewesen und haben diese Abholung gemacht und vor Ort natürlich dann ihren toten Freund entdeckt. Und dann begann eben die ganze Tragik und alles, was darauf folgte. Das heißt, in diesem Zeitraum, als wir die Abholung gemacht haben, respektive seine Kumpels, das Sven und der Thomas, als sie die Abholung gemacht haben, parallel zu dem Zeitpunkt, ähnlich muss die Polizei zu dir unterwegs gewesen sein und hat bei dir dann eben an der Tür geklingelt. Bevor wir da genau jetzt einsteigen, die Polizei hatte abends mich noch angerufen, ich erinnere mich, es war eine Polizistin, die ich auch kannte und die kannte auch mich, gerade im Umgang mit Verstorbenen, im Umgang mit Angehörigen, das war die Susi. Die Susi hat abends dann vom Friedhof aus angerufen, als es darum ging eben, dass man ja den Sohn identifizieren muss. Das ist eines der schlimmsten Dinge überhaupt. Auch heutzutage, wenn wir solche ähnlichen Situationen haben. Der Peter war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt arbeiten irgendwo und dann hat man ihn geholt oder er ist gekommen. Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Jedenfalls war es Abend, als der Peter dann von, glaube ich, Kassel oder keine Ahnung, Kassel war es, glaube ich.
Düsseldorf.
Also von Düsseldorf kam und dann haben wir uns am Friedhof getroffen. Und da hat die Polizei mich angerufen, ob ich eben bitte dazukomme, um das Ganze zu betreuen dann eben, genau. Der Moment, als die Polizei bei dir an der Tür geklingelt hat. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal den Zeitraum von 5 Minuten nehmen und wir würden jetzt mal 5 Minuten einfrieren. Begonnen vom Klingeln dieser Hausklingel. Was zur Hölle geht da? Ich rede ja sehr oft darüber, weil ich mit vielen Menschen das ja schon erlebt habe und wie oft die Menschen drüber reden, die Kunden drüber reden. Aber selber erlebt habe ich es ja zum Glück jetzt noch nicht. Und bin mir natürlich bewusst darüber, in der Empathie, die ich habe, spüre ich ja sehr viel, also von diesem Schmerz, von diesem so. Aber diese eigentlichen 5 Minuten, da warst du allein zu Hause, oder nicht?
Nein, seine Freundin war oben im Zimmer.
Wer?
Die hat gewartet im Zimmer oben, da war die Türe zu. Und die Jennifer war auch oben, aber ich war allein unten in dem Bereich, wo die Türe und Wohnzimmer und so weiter. Es hat geklingelt, da waren bei mir eine Glasscheibe. Ich habe die Polizei gesehen und habe als erstes gesagt, nein, nicht der Sven. Weil ich wusste, dass er eigentlich gesagt hat, er fährt kleine Runde Motorrad, habe die Türe wieder zugemacht. Dann haben sie wieder geklingelt. Dann habe ich es aufgemacht und gesagt, nein, kann nicht sein. Dann sind sie rein, dürfen wir reinkommen. Ja, da müssen wir ihnen was sagen. Haben sich also erstmal hingesetzt, haben gesagt, okay, wir müssen ihnen leider mitteilen, dass ihr Sohn einen Unfall hatte. Und da stand noch das Essen auf dem Tisch, weil er gesagt hat, er kommt in 5 Minuten wieder. Dann haben sie gesagt, ja, haben sie das Essen für ihren Sohn gekocht? Ich habe gesagt, ja, ich war dann in dem Moment schon wieder eine Maschine. Zuerst Gefühl, nein, nicht das Sven. Und dann bin ich einfach da gesessen und geantwortet, gar nicht gewusst, was mir geschieht.
Traumatisiert?
Ja, so.
Krass.
Und dann haben sie auch natürlich erwähnt, dass ich ihn eigentlich anschauen müsste, mitkommen müsste. Dann habe ich gesagt, nein, das kann ich nicht. Und dann kam seine Freundin und hat gesagt, ich mach's. Später habe ich gesagt, okay, die war 17. Wieso lasse ich das Mädchen da einfach hin? Und sie muss jetzt ihn anschauen. Aber ich konnte es nicht. Ich konnte es einfach nicht.
Ja, ist ja okay. Das passt ja. Das sind halt diese Vorschriften, man hat ja aufgrund vom Ausweis und alles sagen können, dass es war. Ich weiß nicht, warum man dann manchmal wirklich diese Identifikation dann noch benötigt. Ich weiß gar nicht, man hat ja gewartet, bis der Peter da war. Weil dann war sie mit dem Peter vielleicht dabei. Das kann sein, weil wir waren ja nicht zweimal dort.
Ja.
Wir waren nur einmal dort. Dann hat sie gewartet quasi, oder ja, dann... Ich hatte natürlich den Peter jetzt in meiner Erinnerung fokussiert im Kopf. Es kann sein, dass sie dabei war. Genau, wie heißt er nochmal?
Jacqueline.
Jacqueline, genau. Ja, also da kann ich mich erinnern, ja, dass ganz, ganz, ganz schwach, dass der Peter nicht alleine da war. Ja, stimmt.
Ja. Also für ihn war die Fahrt natürlich schrecklich. Ich habe den angerufen. Und gesagt, du, der Sven ist gestorben. Dann hat er auch gesagt, was? Nee. Und dann ist doch. Okay, er kommt heim. Das war alles. Mehr haben wir nicht geredet. Ich habe aufgelegt. Und er auch. Und er hat gesagt, das war die schlimmste Fahrt im Zug.
Ja, Herzog. Ach, ich bin mit dem Zug, ja.
Im Zug, ja.
Okay. Ich habe immer gedacht, er ist mit dem Auto heimgefahren.
Es war mit dem Zug ganz alleine.
Zug? Ja, vielleicht besser mit dem Zug wie.
Ja.
Dann hat er mal drüber gesprochen,
ja,
was in ihm vorging da in dieser Zugfahrt.
Ja, er hat zuerst gedacht, das kann er gar nicht glauben. Das war für ihn irgendwie kaum vorstellbar. Und hat dann immer gedacht, er hat immer gemeint, dass das ist ja alles nicht echt, wie er da war. Also seine Gedanken waren im Kreis.
Ja, ich glaube, das ist dieses Realisieren.
Ja.
Das ist ja das, was wir gemeinsam, ich meine, ich habe euch ja dadurch erst kennengelernt. Ich weiß, es ist ein Tag später war das, glaube ich, direkt.
Ja, genau. Und so.
Aber was wir gemeinsam, trotz dass ich euch noch nicht gekannt habe, aber das ist eben das, was mich auszeichnet, dieses Einfühlungsvermögen. Ich, keine Ahnung, das ist ein Geschenk des Himmels, möchte ich mal sagen. Also bin froh, dass ich damit gesegnet bin. Aber wir sind gemeinsam dieses Realisieren, jeder auf seine Weise natürlich intensiv für ein, zwei Wochen auch durchgegangen. Also noch, da gibt es noch ein paar lustige Geschichten später natürlich, ja, die dann daraus entstanden sind. Nicht lustig in der Form, damit es jetzt vergessen ist, sondern lustige Situationen, die da entstanden sind im Nachhinein noch, durch die Clique, und wie wir es halt angegangen sind. Und ich fand, die Art, wie wir das insgesamt angegangen sind, ich glaube, wenn es irgendwie anders gelaufen wäre mit Standart oder wie auch immer, ich glaube, da würdest du jetzt nicht so da sitzen.
Nein.
Und der Peter wäre vermutlich noch viel früher gestorben. Ja. So, ja, kommen wir nachher noch dazu. Ich glaube, dass wir von Beginn an, ich glaube, so fühlt sich zumindest an, wir haben jetzt, oder ich habe absichtlich jetzt vor dem Interview auch gar nicht mit dir darüber gesprochen, aber ich glaube, dass wir bis zu diesem, oder ab diesem Tag alles richtig gemacht haben und wir haben, glaube ich, alles ausgeschöpft, was überhaupt möglich ist, um das zu realisieren. Was meine ich mit realisieren? Realisieren ist ja, dass durch die Todesnacht, dieser Schock, diese Hilflosigkeit, diese Zerrissenheit, die Hilflosigkeit, dieses, das kann nicht wahr sein. Und immer wenn man halt der Meinung ist, das kann nicht wahr sein, ist es ja äußerst wichtig in dem Moment, dass man es realisiert, um zu begreifen, doch, das ist die Wahrheit. Mhm. Ja? Auch wenn es natürlich lange Wochen noch, ich kann es immer noch nicht so fassen, immer noch nicht glauben. So. Aber ich glaube, alles, was das da anging, haben wir, glaube ich, alles soweit, alle zusammen richtig gemacht. Ich erinnere mich, dass ich abends habe ich ja den Peter kennengelernt dann bei dem Identifizieren. Und dann ging es ja darum, dass wir, und das ist meine Aufgabe als Bestattungsunternehmer, ich muss ja dann das Trauergespräch führen. Das ist für mich oft sehr unangenehm und das war mir damals auch sehr unangenehm, dass ich ausgerechnet jetzt in die Situation mit sowas Sachlichem ums Eck kommen muss. Aber es geht halt nicht anders, ja. Und ich erinnere mich, wir haben das Gespräch bei euch zu Hause gemacht. Ja. Und dann bin ich ja letztendlich in das Haus eingetreten, in dem das Sven ja auch gelebt hat. Und ich konnte ihn relativ gut spüren auch, also seine Anwesenheit oder seine Präsenz, möchte ich mal so ausdrücken. Und Sven ist schon, hat eine Wahnsinnsausstrahlung. Also es ist ein unheimlich, also das kann man so gar nicht beschreiben, aber es ist einfach eine, es ist eine warme Ausstrahlung und es kommt eigentlich das Unlogische in der Geschichte, dass seine warme, fürsorgliche Ausstrahlung so ein bisschen was Kühles hat, was ich jetzt mit Ruhe definieren möchte. So habe ich sein Wesen da gespürt, als ich da reingekommen bin. Und das habe ich euch natürlich nicht gesagt, weil ihr hättet dann wahrscheinlich mich gleich rausgeworfen. Was ist denn das für ein Penner? Hat mit Esoterik ja nichts zu tun oder so. Aber das war der Moment, als ich dann bei euch dann am Tisch gesessen bin und dann sind wir ja erstmal alles durchgegangen. Kannst du dich an das Trauergespräch noch erinnern?
Nicht so viel, nee. Mehr das, was danach kam. Aber das Trauergespräch selber so ein bisschen, aber mehr das, was alles mit seinen Kumpels später war, was alles so, oder die Nächte und die Abende, die wir dann alle im Wohnzimmer geschlafen haben. Wir sind gar nicht mehr in die Zimmer hoch. Haben einen Himmel, Mond, Sterne und lagen da nebeneinander.
Hat das damit zu tun gehabt, dass man Angst hatte, ein bisschen alleine zu sein? Oder warum hat man das gemacht?
Ja,
dass ihr halt zusammen seid.
Ja.
Dass ihr
Nähe, wir waren zusammen.
Also Nähe genau. pflegen, ja. sozusagen. Wow, das ist natürlich auch interessant. Ja.
Seine Freundin ging ja auch nicht nach Hause. Sie ist bei uns geblieben in der Zeit. Wollte nicht mehr nach Hause. Erstmal bei ihm. Ich war, eigentlich kann man
in
fast
sein Bett,
sagen,
seine in seinem Bettdecke Bett. Wahrscheinlich.
Genau.
Ja, ja.
Sie ist die ersten zwei Tage so gut wie gar nicht aus dem Zimmer.
An der Kleidung riechen ja. und so. Ja, ja, natürlich. Boah. Na gut, ich switch jetzt wieder in den Bereich Bestattungsunternehmen, unsere Aufgaben. Wir sind ja diejenigen gewesen, die den Sven dann auch versorgt haben. Der Sven hatte richtig dumme Verletzungen. Ich glaube, das heißt A-Säule beim Auto, ne? Die, ja. Das heißt, dass er eigentlich durch das Auto, das ihm die Vorfahrt genommen hat, weil das Auto ihn übersehen hat, ist er letztendlich über die Motorhaube sozusagen und ist dann mit dem Genick auf die A-Säule und hat das Genick sich dadurch gebrochen. Ne? Mhm. Jetzt nach 21 Jahren können wir ja da ganz anders drüber reden, wie ja. damals hätte ich das nie gemacht in irgendeiner Form. Aber was für mich damals ja schon klar war, ist, dass das Abschiednehmen bevorsteht. Das ist für mich, das war beim Trauergespräch natürlich ja. auch eine Thematik. Ja. Dass man auf jeden Fall, dass ihr euren Sven auch nochmal sehen könnt. Und da hat die Aufgabe für uns im Bestattungsunternehmen begonnen. Und zwar die Versorgung. Und da kann ich mich erinnern, da war in der Hauptsache die Silke mit beteiligt, die auch ja. die Versorgung mitgemacht hat. Also das heißt, dass wir ihn auch erstmal sauber gewaschen haben, weil am Unfallort war viel Split. Das war durch, weil der Winter war gerade irgendwie vorbei. Das war, glaube ich, der erste Frühlingstag oder so, gell?
Ja, genau.
Ja, und das heißt, da war halt viel Split im Spiel und wir haben ihn erstmal gewaschen und so weiter und drum und dran. Und dann habt ihr uns Kleidung mitgegeben und dann, nachdem wir ihn versorgt hatten, kann ich mich erinnern, dass wir im Vorfeld schon mitgeteilt haben, dass eben durch den Bruch des Genicks der Hals sehr angeschwollen eben ist, dass ihr darauf vorbereitet wart. Und dann war die Idee von mir, das war auch so ein Bauchgefühl, ich glaube, da war ich mit Sven schon irgendwie verbunden. Ich kann mich da gar nicht anders ausdrücken. Mit ihm war ich lange verbunden. Ich glaube, wie ich immer so schön sage, also er hat mir auch viele Tipps, glaube ich, so vermittelt. Also ich kann das gar nicht anders zum Ausdruck bringen, weil da waren so viele Sachen dabei, die auch für mich neu waren. Aber du kennst mich ja, ich bin immer irgendjemand, der aus dem Bauchgefühl nach Impuls handelt. Und es war ein ganz starker Impuls, euch dann anzurufen und zu sagen, wir würden jetzt nachher den Sven nach Hause bringen, also ja. in den Ort, also nicht zu euch nach Hause, für den Zuhörer, nicht, dass ihr denkt, in den Ort zu Hause, dass wir den Sven jetzt nach Hause bringen und wenn ihr wollt, könnt ihr dann am Friedhof sein und ihn dort in Empfang nehmen. Und ich erinnere mich, und mit ganz großem Respekt, das habe ich aber am selben Tag, glaube ich, euch auch gesagt, mit ganz großem Respekt, wie ihr dann auch gekommen seid auf dem Friedhof und wie der Leichenwagen angefahren ist mit meinen Mitarbeitern. Ich war ja schon am Friedhof dort. Wie wir den Sven dann quasi in Empfang genommen haben. Kannst du dich erinnern, wie du das alles empfunden hast? Hast du da Erinnerungen, emotionale Erinnerungen?
Ja, also ich war eigentlich ruhig, sehr ruhig. Und nachdem du zu mir gesagt hast, ja, er kommt nach Hause, war das für mich einfach Frieden, Ruhe, er kommt nach Hause.
Gut, auch, dass du das sagst so, weil in vielen meiner Folgen hier im Podcast gehe ich drauf ein, um was Worte für eine Wirkung haben oder wie wichtig eben Kommunikation oder die Stimmlage in dem Moment ist von Menschen, die unterstützen. Und wann immer ich mit jemand rede, das war schon damals vor 21 Jahren auch so, habe ich immer mit Bedacht meine Worte ausgewählt. Und deswegen freue ich mich jetzt gerade umso mehr. Ich hätte auch sagen können, ja, wir bringen den Sven heute Abend um 9 Uhr in die Leichenhalle.
Ja.
So. Ich habe bewusst diese Worte gewählt und ich freue mich wirklich wahnsinnig damit, dass dann der Auslöser war, weil das genau meine Absicht
war tatsächlich.
Man fragt ja nicht die Kunden gleich einen Tag später. Und hat es geholfen, was ich gesagt habe? Das macht man ja nicht. Ja. Nee. Deswegen, okay. Kannst du dich erinnern dann, weil wir haben ja dann den Sarg aus dem Leichenwagen, da habt ihr, glaube ich, sogar mitgeholfen.
Mhm.
Ja. Und dann haben wir den Sarg in diese, es nennt sich Zelle im Friedhof, also ganz furchtbar. Damals hatte ich mein Bestattungshaus leider noch nicht.
Mhm.
Fällt mir gerade ein.
Ja.
Das heißt, wir mussten den Sven ja dort in diese Räumlichkeiten bringen, was am Ende jetzt hin, im Nachhinein gesehen okay war. Und dann haben wir den Sven gemeinsam, also wir haben den als der Sven in der Halle war, also in dem hinteren Bereich, haben wir dann den Deckel runtergenommen. Da hatte ich euch ja vorbereitet wegen dem Hals, dass das halt ein bisschen ungewohnt aussieht. Das Gesicht war, glaube ich, auch ziemlich geschwollen, halt durch, aber durch die Verletzung.
Ja.
Ne? So. Und und dann habt ihr euren ersten Abschied erstmal genommen. Also das ist ja auch ein Abschied, ist ja nicht bloß einmal und sagen, okay, tschüss.
Ja.
Sondern also ein Abschied ist natürlich, besteht aus mehreren Tagen. Was ich jetzt meine, ist der Abschied, solange der Körper noch sichtbar unter uns ist, also vor einer Beerdigung jetzt zum Beispiel. Wie hast du dann der Moment, also jetzt, du bist mit Peter auf den Friedhof gekommen, Jacqueline war auch dabei, der Rocco, glaube ich, damals auch schon. Rocco ist sein bester Freund. Er hat eine ganz rührende Trauerrede gesprochen. Das war, ja, wie auch immer. Und ihr kamt auf den Friedhof. Wie war das für dich auf dem Weg zum Friedhof? Zu wissen, das ist ja gerade erstmal ein Tag her gewesen.
Also der Weg zum Friedhof war, man hat sein Atem nicht mal mehr gespürt. Einfach so eine Stille. Und dann waren wir dort. Aber du hast zu mir gesagt, der Sven ist jetzt mitten unter uns. Und das war einfach beruhigend.
Okay.
Man hat ihn gespürt, er ist da. Der ist nicht einfach.
Ist auch so,
er
gell?
Ist da.
Ja, man hat es gespürt.
Ja. Ja. Und Oder? Wir haben ja noch so eine Erfahrung gehabt mit einem besonderen Lied. Jedes Mal, wenn du hast gesagt, wir bringen den Sven nach Hause, wir fahren los, dann kam ein bestimmtes Lied im Radio. Als wir dann wieder nach Hause sind, kam wieder dieses Lied im Radio. Dieses Lied hat uns sehr lange begleitet.
War es nicht unheimlich?
Ja.
Doch,
und
gell?
Wenn ein Lied unsere Lippen verlässt.
So, genau, ja.
Und der Sven hatte das eine Woche vorher gehört und hat zu mir gesagt, Mama, hör ich dir mal dieses Lied an. Und dieses Lied kam und ich habe der Silke ja dem Sven sein Auto verkauft damals. Und sie hat gesagt, sie steigt in das Auto ein und dann kam wieder dieses Lied. Und so hat das Lied uns begleitet, wo wir gemerkt haben, Sven ist irgendwo und gibt uns Zeichen. Eines Nachts hat die Jennifer, also die Tochter, damals 7, zu mir gesagt, Mama, du, ich träume vom Sven immer wieder, aber das ist so nah. Gut, hat man angenommen. Aber wir haben immer wieder dieses Lied gehört und gewusst, jetzt ist er wirklich nah. Mein Mann ging arbeiten, kam halt immer beim Heimweg dieses Lied oder am Kreuz dieses Lied. Und irgendwann sagt er, du, ich höre den nicht mehr. Ich höre nichts mehr vom Sven. Und in dieser Nacht, was keiner gegenseitig wusste, sagt meine Tochter zu mir, Mama, du, der Sven hat zu mir heute Nacht gesagt, der Papa soll mir besser zuhören. Ja, das hat sie geträumt, wusste aber nicht, dass mein Mann das gesagt hat. Aber gesagt, Mama, der Papa muss zuhören, der Sven hat es mir heute Nacht gesagt.
Faszinierend, ja. Ja, es gibt diese Dinge, wie man schon sagt, zwischen Himmel und Erde, die kann man nicht erklären.
Nee, und das sind die Gefühle auch da gewesen, wo wir dahin sind und du sagst ja noch, der ist da.
Genau. Ja, wow. Wie soll ich mich jetzt ausdrücken, dass jetzt die Zuhörer, Zuschauer das richtig verstehen, wenn ich sage, weil Verstorbene reden nicht, also weil das nicht möglich ist in der Form. Weil wenn der Körper gestorben ist, das Wesen lässt den Körper hinter sich, das Wesen ist nicht mehr in einem Körper beheimatet und man geht dort auch nicht mit Augen und Stimme rüber auf die andere Seite. Man kann dort nicht sehen, hören, wie auch immer, geschweige denn sprechen. Das ist so eine, ja, da gibt es keine Worte dafür, ja, wie die Kommunikation. Im Traum, klar, oder respektive, wenn die andere Seite sozusagen den Weg des Traumes wählt, also das ist ja nichts anderes wie das Unterbewusstsein und das Unterbewusstsein, wer meine Podcasts kennt, Unterbewusstsein ist gleich die Seele, also wie auch immer, die man ist und nicht hat. Ja. Faszinierend, wie du das beschreibst, den Sven zu spüren. Ich erzähle ganz am Ende noch eine kleine Geschichte, die habe ich dir noch gar nicht erzählt. Die hatte ich, das war auch 2019 ungefähr, glaube ich, war das, ja, wo ich das erlebt habe noch. Naja, egal, sei es drum. Ich finde es faszinierend, wie du das jetzt gerade geschildert hast, weil es genau all das spiegelt, für das ich stehe, für das mein Podcast steht, damit der Fokus, so schlimm ein Trauerfall auch sein kann, ein Schicksal sein kann, dieses Spüren des Wesens, klar ist es beschissen, damit man die Stimmen nicht mehr hört, das Gesicht nicht mehr sieht oder das Lachen nicht mehr so persönlich. Man hat es bloß noch in Erinnerung, aber das sollte man ja aufrechterhalten und nicht durch Schmerz kaputt machen. Aber das ist die größte Herausforderung. Und wenn man tatsächlich zwischen diesen Wellen, also zwischen Weinen und wieder ruhig sein und weinen, das ist gesund, das ist okay. Es sollte nicht kippen, damit man dann einfach nur auf der traurigen Seite hängen bleibt. Und ihr habt das wirklich auch alles richtig gemacht. Ihr seid auch, was ich total toll finde, dass die ganzen Tipps, Ratschläge, die von mir kamen, plus die Ratschläge von Sven in Form von bestimmten Impulsen, das fand ich total faszinierend. Und ihr habt ja selber gemerkt, was, oder du vor allem eben, was es dann mit dir gemacht hat. Natürlich kannst du sicher auch bestätigen, was ich ja auch immer sage, ist, wenn man das Wesen des Menschen spürt, um den es geht, und man erlangt eine bestimmte Ruhe, dann heißt es ja nicht, damit man die Person vergisst oder damit man dann plötzlich, oder es ist mir egal oder so. Ja. Und deswegen fand ich es total faszinierend, wie du das gerade geschildert hast, dass auch, das sind Momente, die kann man gar nicht schildern, ich erlebe die ja öfters, wo mitten unter uns sozusagen, das klingt wie in der Kirche, mitten unter uns, dass wenn es so spürbar war, dass eigentlich ohne, damit man gesprochen hat, einfach nur ein Blick gegenseitig und man hat gespürt, ja, also ja. Brutal. Beginnen von dieser Todesnachricht aus, das war der erste Tag. Dann hast du ja gesagt, du hattest ja für den Sven auch Essen gekocht. Wenn es um Gewohnheiten geht, ich gehe jetzt mal nur von dir aus, weil sonst wird es ein bisschen den Rahmen sprengen, wenn man jetzt von Peter, von der Daniela oder Jacqueline und so weiter noch das ausweiten würde. Aber du jetzt speziell, als das Sven noch im Körper beheimatet war, also am Leben war, war das Familienleben ja mit bestimmten Gewohnheiten verbunden und Normalität, möchte ich mal sagen. Und mit dieser Todesnachricht, wie war es dann plötzlich ohne die Rolle, die er als Sohn innehatte? Ich glaube, wenn ich dich richtig in Erinnerung habe, ist das Sven sowieso derjenige gewesen, der die Familie geführt hat. So, gell?
Ja.
Wie war das dann so mit den Gewohnheiten für dich dann? Und da, also das hat ja mit dieser, als die Polizei in der Tür stand, ja aufgehört, deine die Gewohnheiten.
Hier. Schwer zu beschreiben, es war einfach weg. Und gut, wir haben trotz allem viele Gespräche geführt mit der Freundin, mit allem. Die Gewohnheit ging weiter, aber es war ein, kann man schwer beschreiben. Die Trauer war da, aber gleichzeitig haben wir gewusst, okay, es geht einfach weiter. Ich habe noch die andere Tochter, die soll nicht immer nur traurig sein, das geht gar nicht. Da war jemand da an dem Abend von der Seelsorge, aber nicht von der Kirche, sondern Ersthelfer, genau, die waren da und haben zu ihr gesagt, du, euch zu, das schaffst du und so weiter. Und wobei sie gesagt haben, ein bisschen so, brauchst nicht weinen. Also sie hat dann tatsächlich das Weinen unterdrückt.
Ja, schlecht.
War nicht ganz so gut, das haben wir als erst später gemerkt, aber sie hat es trotzdem ganz gut gemacht. Wir waren dann noch bei Trauernde Eltern Forum. Wir haben uns da getroffen und da haben wir Luftballons steigen lassen und da hat sie dann nochmal richtig geweint.
Du redest von der Jenny oder von der Jacqueline?
Von der Jenny.
Jenny,
ja. Genau, weil die ist am ersten Abend ja, versorgt worden, als die Polizei kam. Waren die Ersthelfer dabei.
Ja, wie hat sie Jenny denn eigentlich aufgefasst, diesen ersten Tag?
Die ersten Tag, die war einfach nur ruhig. Das Leben ging einfach weiter.
Ja gut, die ist ja heute noch
irgendwie
ruhig.
Irgendwie so.
Die ist ja heute noch ruhig.
Ja.
Das ist ja so eine...
Es war einfach, ja. Es ging einfach weiter.
Das ist aber tatsächlich so, gell?
Ja. Es ist,
ob du willst oder nicht, das bekackte Leben
geht einfach
dann,
weiter. Und
geht einfach weiter.
Das Einzige, wenn du allein im Bett liegst und guckst da und denkst, ja, er ist nicht mehr da. Er fehlt.
Teil des Realisierens wieder, oder?
Ja, diese? Genau.
Okay. Okay, wir hatten ja dann ein paar Tage später war ja Wochenende. Mhm. Ich weiß den Wochentag ja eh nicht mehr, wann ja. Der also aus dem Kopf ist.
Ja, auch nicht.
Aber kurz danach war ja Wochenende und dann haben wir das ja so gemacht, dass wir, es war auch so eine Impulsgeschichte. Also Abschied nehmen an Verstorbenen mache ich ja schon immer, soweit es geht. Aber in der Form, da hat mir natürlich auch die Geschichte mit Marco damals als Einstieg geholfen, plus ein Impuls vom Sven in der Kombination. Es hat halt ergeben, da, weil, wie ich gesagt habe, ich hatte ja mein Bestattungshaus noch nicht. Sprich, ich hatte selber keine Räumlichkeiten, die ich zur Verfügung stellen konnte für ein großes Abschied nehmen. Und ich erinnere mich, wie wir, weil der Sven eine riesen, der war ja total beliebt und der hat eine riesen, wie sagt man da, eine Riesenmenge an Menschen gekannt. Clique, viele junge Menschen hier und da. Und dann haben wir das ja so organisiert, damit wir dann, am Samstag war das, glaube ich, ja, es war ein Samstag, wo wir den Sven, also nicht in dem Aufbahrungsraum, sondern in der Trauerkapelle aufgebahrt haben. Und jetzt kommt mir das wieder in den Kopf, weil das war nämlich damals auch so, irgendwie haben wir es im Hinterkopf, wie König Ludwig, das war so, ja. Er war auf Rosen gebettet und es war, wow. Und dann sind natürlich die ganzen Freunde gekommen, die Clique, die Gott und die Welt kam da letztendlich. Und du und Peter wart ein bisschen nervös vor diesem Tag. Mhm. Und ich denke mich zu erinnern, dass ich euch auch da beruhigt habe mit den Worten, ihr werdet überrascht sein, dass ihr nachher diejenigen seid, die die anderen trösten. Das konntest du dir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht vorstellen. War aber dann so letztendlich. Ja. Aber ich kann mich an diese wundervolle Aufbahrung, also wirklich königlich und Samttuch haben wir da, es war, wow, es war einfach toll. Also was man machen kann, muss man ja von toll reden. Ja, also das ist eine höhere Form an Respekt oder Würde hätte man ja eben gar nicht erweisen können. Ja. Und was mich halt freut, dass dann trotzdem richtig viele da waren. Und man hat ganz viel geweint. Und an der einen oder anderen Ecke, wo kleine Grüppchen waren, hat man zwischendurch auch mal gelacht. Da war hier die Raucherecke, dann war die... Also es war faszinierend, dieser Tag. Mhm. 4 Stunden oder was wir da gemacht haben. Wie hast du den Tag für dich empfunden?
Ich war einfach mitten unter allen. Ich war, ja, da kam sogar ein Bus von der Schule.
Ein was?
Ein Bus.
Ein Bus, ja.
Ja. Okay. Also ich war einfach hin und weg.
An Anteilnahme?
Ja. Also beschreiben, ganz schwierig. Ich erinnere mich so viel an den Tag, wo so ganz viele Leute waren schon, dass die alle da waren. Für mich war aber mehr die Erinnerung, als der Sarg geschlossen wurde und als du gesagt hast, ihr könnt es zumachen. Wo ich das dachte, oh Gott, das kann ich nicht selber, doch. Weil immer wieder der Gedanke kam, das hätte Sven gewollt. Dass wir so uns um ihn kümmern, das ist nicht das Zumachen oder so, sondern ja.
Bis zum letzten.
Genau, bis zum allerletzten
Schritt.
Schritt, genau.
Genau. Aber das bis Tagschließen dahin. Haben wir ja nicht an dem Tag gemacht, wo man den großen Abschluss,
also
man den. Das war kurz unmittelbar kurz vor der Beerdigung. Genau. Ja. Die Trauerfeier, gut, da habe ich jetzt gar nicht so viel in Erinnerung. Ich weiß, der Rocco, das habe ich in Erinnerung.
Ja, der war auch das lange am Sarg gestanden.
Der Rock, den hat es auch richtig getroffen. Ich habe meinen
Tag und Nacht, wäre der da gestanden.
Den hat es auch richtig getroffen.
Hat ihn in der Hand gehalten und.
Ja. Jetzt, wo Rocco ins Spiel kommt in meinem Kopf, kommt mir gerade diese Leichenschmausparty.
Ja.
Also ich erinnere mich, dass wir hatten ja, also war das nach seiner Beerdigung oder war das noch vor seiner Beerdigung, sein Geburtstag?
Es war danach, weil es war bei dir in der Garage in Meichingen.
Nee. Nein, sein erster. Das war nach der Beerdigung.
Ja.
Aber es war ziemlich nah dran.
Ziemlich.
Mai.
März war ja, ja genau.
März war der Unfall?
Ja.
Und im Mai war der Geburtstag. Okay. Und das war auch so Impulsgeschichte. Ich musste euch irgendwie auf den Nerv gehen, aber ich wurde dazu gedrängt. Ich möchte mich jetzt mal liebevoll ausdrücken. Nein, es war für mich, es war ein Impuls. Und wenn ich Impuls da ist, dann handle ich. Das hinterfrage ich ja nicht. Und klar, ich war jünger, da war ich ja auch noch ein bisschen energievoller. Ich bin ja auch schon 56, ein alter Sack. Aber naja. Ich kann mich erinnern, dass wir, und das war so geil, dass, weil jeder hatte Angst, auch sei jetzt, oder man hat immer wieder von seinem Geburtstag gesprochen, der jetzt wäre 19 Wochen. Und, und ich war halt derjenige, ich habe euch einfach dazu gedrängt und gesagt, wir machen eine Party. Mhm. Wir stellen ein Bild von ihm auf und whatever. Oh mein Gott, jetzt, du hast wahrscheinlich das selbe Bild im Kopf wie ich gerade, oder? Wie ich besoffen auf der Couch da liege, oder nein, Gottes Willen. Ja. Das war aber erst viel später. Aber egal. Also auf jeden Fall haben wir diesen Abend weitgehend tatsächlich Party mit Sven gemacht. Also das heißt, Bild aufgestellt und klar war es jetzt nicht von vornherein reinkommen und sondern aber es war trotzdem, man hat Spaß gehabt, man hat selbst Rocco hat Momente gehabt, wo er viel gelacht hat. Jacqueline kann mich jetzt, die hat immer eher geschmunzelt, die war nicht ganz so.
Ja, sie war ruhiger.
Ja, sie war eher ruhiger und so, aber Peter und du, und ihr habt da schon gut mitgemacht.
Und die Jungs haben auch gesagt, du musst jetzt den Sven ersetzen. Wir zeigen dir, wie wir gefeiert haben. Ja, und du bist jetzt der Sven, du musst den ersetzen. Du hockst dich jetzt dahin und machst mit. Das waren die Worte der Jugendlichen damals.
Ja,
und
cool. Also ich kann mich erinnern, dass der Abend war.
Ich konnte mich reinsetzen, wie der Sven mit denen schön gefeiert hat.
Ja, das war toll. Ja. Das war wirklich toll. Und der war sehr feuchtfröhlich, der Abend. Ja, okay, klar. Aber weißt du, für mich selber, mich hat es ja auch bewegt. Also klar, als Bestatter, da kriegst du einen Anruf, Polizei, okay, klar, hast einen Unfall. Dann aber das Erste so, dass Steffen und der Thomas eben ihren Freund dort abholen, damit sie erst dort geschnallt haben, dass er das ist. Puh. Dann mit dem Identifizieren am selben Abend, wo Erstkontakt und so weiter. Und oh, ich denke so. Und dem Papa jetzt zu begegnen, das ist ja auch etwas so, da kannte ich euch ja noch nicht. Und den Peter auch noch nicht. Und die Jacqueline auch noch nicht, die ja da am Rand mit dabei war. Ich glaube, der Peter ist alleine rein, ihn zu identifizieren, und hat dann zu ihr gesagt, er ist es. Ich glaube, Jacqueline nicht mit rein. Ich weiß es nicht. Oder hinterher, wo er gesagt hat, ja, das ist er. Aber wie auch immer. Und so, das sind halt so die, das glaubt man mir zwar nicht, aber ganz oft kommt dann noch so ein bisschen Unsicherheit in mir hoch. Angst kommt in mir hoch tatsächlich. Wie gehe ich jetzt das an? Oder wie, obwohl ich es genau weiß. Also einfach laufen lassen oder wie immer. Und dann eben dieser Tag danach mit dem Trauergespräch, der Weg dorthin, das Klingeln alleine schon. Das ist so unangenehm für mich. Ich mag vielleicht souverän ausstrahlen, also, aber das ist ja nur, weil ich weiß, was zu tun ist. Aber auch da so, wie finde ich jetzt die richtigen Worte? Ich meine, die haben ihren Sohn gestern verloren. Und wie tragisch. Also wir reden jetzt mal nicht über die eigentliche Unfallursache. Das lassen wir heute komplett weg. Aber da auch immer viel Angst und dies und jenes. Und als eben das große Abschiednehmen war, das war das erste Mal, als ich das, was, wie ich das Schicksal empfunden habe, mitverarbeitet habe, für meinen Teil, obwohl ich ja kein Familienangehöriger bin. Aber da ich das wenn sowieso gespürt habe und das Ganze drumherum, Menschen führen, das kostet ja auch Kraft und so. Und ich liebe es, euch zu führen. Also das war überhaupt keine Frage. Aber das kostet eben Kraft und auch, und da auch da habe ich geweint. Und wenn ich irgendwo gesehen habe, dass zwei, dreimal gestanden sind, die bitterlich geweint haben, da kann ich nicht daneben stehen und du bist Bestatter, da muss ich. Nein, fick dich, dann ist einfach. Da, ich kann noch nicht ein Gefühl, das in mir hochkommt, unterdrücken, nur aus welchem Grund auch immer so. Und das war so bewegend, dass ich eben auch an der einen oder anderen Stelle weinen musste. Und diese Party, die wir dann im Mai hatten, sein Geburtstag, war ich eigentlich froh, dass ich dabei sein durfte. Und ohne, dass er jetzt verstorben ist oder wäre, hätte dieser Moment, die Situation in der Form gar nicht stattgefunden. Das war so außergewöhnlich. Und wir hatten geweint an dem Abend genauso, wie aber auch mächtig gelacht.
Genau, beides.
Sven war da. Das war so phänomenal, das kann man gar nicht so beschreiben, wie wenn man da selber nicht dabei war.
Ja.
Ja. Und dann hatten wir, ich glaube, das ist entstanden im März nach der Beerdigung. Waren wir ja beim Aladdin, sage ich immer. der Alan. Beim Alan, ja.
Genau.
Sein Großvater hatte damals ja das total richtig tolle griechische Restaurant.
Ja.
Und da sind wir nach der Beerdigung ja hin, wie man im Schwabenland sagt, Leichenschmaus,
ja,
wie auch immer.
Genau.
Und dann ist 2 Jahre lang hintereinander hat man das noch gemacht tatsächlich, Leichenschmaus-Veteranentreffen. Alter, was da für Worte entstanden sind, gell?
Ja.
Und da gibt es Bilder noch, da haben wir dann Limousine bestellt, die Stretch-Limo bestellt. Und sind mit der dann Party gemacht und sind dann so. Und auch wieder Abba Sven mit dabei gehabt. Mhm. Also es war einfach das, also insgesamt 3 Jahre sozusagen mit dem eigentlichen. Und danach ist halt klar, was es halt macht. Dann das verändert sich ja alles und so. Wie war für dich die Zeit nach der Beerdigung, als der, weil ich sage ja immer gern, sobald eine Beerdigung respektive eine Beisetzung stattgefunden hat, ab da beginnt der eigentliche Alltag ja wieder.
Ja gut, die Uhrzeiten, wenn er von Geschäft gekommen wäre, die sind immer zack, da war es der Gedanke, oh ja, jetzt wäre eigentlich Sven da. Dann geht's wieder, man muss ja in seinen Alltag wieder rein und macht seine Sachen. Ja, aber es gab halt immer wieder Zeiten, Sven wäre jetzt da, Sven wäre jetzt zu seinen Kumpels, aber ich war gar nicht so alleine, weil seine Kumpels waren eigentlich immer für mich da. Es hat geklingelt, stand Rocco vor der Tür, Ellen hat gegenüber gewohnt, also ich hatte wirklich von den Jugendlichen komplette immer Unterstützung. Wenn ich mal am PC was gemacht habe, was ich dann derzeit angefangen habe, war oft so der Gedanke, Sven, aber dann hast du angerufen, wie geht's dir? Das war auch immer eine Gedankenübertragung. Und das hat einfach aufrecht erhalten.
Ja. Und ich sehe gerade hier über der Kamera ist die Uhr. Wir sind schon eine Dreiviertelstunde. Megamäßig. Svens Tod hat innerhalb der Familie trotzdem zugeschlagen. Ich meine, du, Jenny, also ihr geht wirklich megamäßig damit um. Der Peter ist dein Mann. Der ist auch super damit umgegangen, auf seine Weise. Er hat, glaube ich, den Glauben mit ins Boot geholt, für ihn als Erklärung oft auch so, wie ich den Eindruck hatte. Und dennoch ganz tief im Peter. Peter war ja da eher introvertiert.
Ja.
So. Und du bist eher extrovertiert. Ja. Deswegen verstehen wir uns sehr, sehr gut. und der Peter, ganz toller Mensch, ein ganz toller Gitarrenspieler, ganz toller Musiker. auch sehr feinfühlig, sehr sensibel und er weiß, was er will. Und ja. Gut, er war Unternehmer, das darf man nicht vergessen. Und dennoch, der Peter ist 2018 an Krebs verstorben. Mhm. Und in ganz wenigen Folgen, in wenigen Folgen streife ich die Thematik, auch in meinem Podcast immer wieder, wo ich sage, dass es gerade, wenn es darum geht, dass Kinder sterben oder jemand von heute auf morgen aus dem Leben gerissen wird oder immer, wo ein Schicksal schwer zu ertragen ist, und man die Herausforderung, und unter der man dann steht, oder die Herausforderung, vor der man dann steht, das Schicksal anzunehmen. Ich glaube, dass Peter das nicht ganz so gelungen ist. Er wollte es. Und das war auch, aber er hat nicht darüber gesprochen, weil er halt introvertiert war. Also er hat da eigentlich nicht so viel drüber verloren. Aber ich denke eben, wie ich es in einigen Folgen eben auch sage, Körper folgt Geist, etc. pp. Denn Peter hat den Tod seines Sohnes im wahrsten Sinne des Wortes aufgefressen.
Genau.
Da ist die Krebs halt ausgebrochen und dann ist er 2018 dann verstorben. Und auch da war es für mich eine Ehre, obwohl wir zu dem Zeitpunkt gerade nicht so viel Kontakt hatten. Was ja trotzdem nicht schlimm ist, weil wir sind ja trotzdem verbunden. Das ist immer ganz witzig. Ja. Wir können mal ein Jahr nichts voneinander hören und dann ja. Hey. Dieses Jahr haben wir uns auch schon ein paar Mal gesehen. Mhm. Und, ne? Letztes Jahr war, glaube ich, nicht so viel, aber das vorletzte Jahr war auch wieder. Naja, gut, sei es drum. Ja. Als Peter gestorben ist, was war da für dich im Umgang mit Verlust, was war da anders? Ich meine, klar, Peter ist nicht der Sohn, aber es ging ja darum, du hast ja erneut einen Verlust erlitten. Was war da anders?
Gut, Peter hat gelitten. Und das war nicht einfach so bumm, weg. Motorradunfall. Von heute auf morgen. Also man muss sagen, was für ein Tod gibt es eigentlich? Es gibt den Tod, ich bin jetzt sofort weg. Es gibt den Tod, ich muss leiden. Es gibt den Tod, wo jemand sich selbst was antut. Und beim Peter war es einfach so, dass ich sagen musste, wie lange muss er noch leiden? Also man war eigentlich dabei zu sagen, darf er endlich gehen.
Ist okay, ja.
Dabei war es ja noch so, dass er bei uns zu Hause war. Und wo es soweit war, habe ich dich ja angerufen. Und dann habe ich ihn ja noch bei mir zu Hause gehabt. Ich hatte da schon viel mit Hospiz. Die sind bei uns gewesen. Peter hat, als der Sven gestorben ist, zu mir gesagt, was machst du eigentlich, du machst dich da kaputt, wenn du mit dem Forum da immer über den Sven und über dies. Und ich war in einem trauernden Elternforum. Ich habe mit vielen anderen Leuten Kontakt aufgenommen und er fand das immer, das zieht dich doch runter. Nein, ihn hat es runtergezogen.
Ja, ja.
Sein Schweigen, sein in sich reinfressen hat schlimmer runtergezogen.
Du sagst es, das in sich reinfressen.
Ja,
ja, zack, ja, ja. Genau. Ja.
Jetzt ich hab's raus, ich habe den Leuten, ja, so ging es mir auch, ich habe auch einen Sohn verloren und dann hat man geschrieben, ich habe viele Leute kennengelernt, ich habe sogar übers Forum sogar mich mit Leuten getroffen dann irgendwann, persönlich, habe heute noch Kontakt, aber das Reinfressen war für ihn, war schlimm. Und wo er gestorben ist, habe ich auch gedacht, ich fresse es nicht in mich rein, aber ich freue mich, dass er keine Schmerzen mehr haben muss. Ich habe seine Hand gehalten, dann kamen die Hospizen und hat gesagt, was machst du? Leg doch seine Hand auf deine, damit er gehen kann. Und das war eine Nacht, wo ich gesagt habe, okay, ich lege jetzt meine Hand unter seine Hand. Und so war es dann. Ich hatte eine Freundin, die scheinbar in der Nacht, muss ehrlich sagen, ich weiß keine Minute von der Nacht, dass die da war. Sie hat später gesagt, Carola, ich war die ganze Nacht bei dir. Mhm. Dann habe ich gesagt, du, ich weiß es nicht. Wirklich? Sagt sie, ja, ich war die ganze Nacht im Wohnzimmer,
ja, ich glaube, wenn man da speziell auf was fokussiert ist, gerade in dem Thematik, kriegst du das außenrum gar nicht mehr.
Nee, ich habe es nicht gemerkt.
Klassische Hypnose.
Ja, ich war einfach bei ihm, die Hand gehalten und gewartet.
Ja, natürlich.
Und die Freundin ist ja inzwischen auch leider verstorben.
Ach, okay.
Das war die Evi.
Ja. Evi ist die Ach du lieber Himmel.
Ja.
Evi, das ist auch so eine spannende Geschichte. Evi, da gab es ja noch nicht so wie heute Internet und das Ganze. Und du hast immer von der Evi gesprochen und ich wollte dir eine Freude machen. Und ich habe die, das hast du gar nicht mitbekommen, und dann habe ich die Evi ja, ich weiß es bis heute nicht mehr wie, aber da hat wahrscheinlich der Himmel mitgeholfen oder der Sven oder keine Ahnung. Die habe ich irgendwie aufgetrieben. Ich weiß bis heute nicht mehr, weil, nochmal, es gab kein Google, es gab kein, was weiß ich, kein Handy-Gedönse. Und habe ich die aufgetrieben und dann, ich war das nicht im Zuge eines Essens?
Doch, es war auch mit, ich glaube, mit der Kirche irgendwie haben wir, war irgendein großes Fest und da kam sie plötzlich daher.
Genau, und dann habe ich, und dann hast du dich so gefreut, ja. Ja. Naja, gut. Du hattest noch eine andere Tochter, Daniela. Und die Daniela ist 2010 auch an Krebs gestorben. Also ich denke, da bei der Daniela ist es wahrscheinlich dasselbe, ähnlich wie bei Peter gewesen, damit einfach der Tod vom Sven sie halt auch.
Ja.
Tatsächlich, ja, weil sie war ja, nee, sie war schon, Daniela war impulsiv.
Ja.
Also extrovertiert, ja, aber da, ich glaube, sie war eher eine Explosion an Impulsivität, also ja. Auch völlig verrückt und ja, Daniela ist Daniela, das ist so. Und als sie es geschafft hatte, war es ja ähnlich, dass man sagt, Gott sei Dank hat sie es ja hinter sich, zum Glück. Und ich glaube, das darf man auch. Also in irgendeinem Podcast rede ich darüber auch und auch heute noch mit vielen Menschen, die lange eine Pflege haben, wo wissen oder die erlebt haben, wie dasjenige, das im Sterben liegt, lange leiden muss, viel Schmerzen hat und es ist dann vorbei. Warum kann man dann nicht in der Gesellschaft, warum kann man dann nicht einfach ganz offen sagen, Gott sei Dank ist es vorbei. Mhm. Also sowohl für den Verstorbenen als auch für mich zu sagen, endlich ist diese Scheiße weg. Mhm. Also da ist nicht die Pflege gemeint, mit die man aufbringt, um so jemand. Damit ist gemeint, die Last, den Zeitaufwand hier in der Seele, der seelische Kraftaufwand. Ja. Weil irgendwann seelisch, da bist du auch, der Körper ist irgendwann so müde, da kann man natürlich dann sagen, Gott sei Dank ist es vorbei. Mhm. Natürlich ist es scheiße, dass es überhaupt passiert ist.
Ja.
Aber und warum darf man das in der Gesellschaft nicht sagen?
Ja, das Schlimme dabei ist, du kannst ja demjenigen nicht helfen. Die lag ja da mit Schmerzen, lag in der Klinik. Und du kannst nimmer helfen. Du kannst einfach nichts tun.
Ja.
Als denken, ja, lass es vorbeigehen.
Also wirklich war, ja.
Und bei ihr war es halt schon so, dass das Sven das ja vorher war und dass man da denkt, ich habe dann gedacht, nee, also jetzt, irgendwie wollte ich es gar nicht erleben, so. Aber ja, und dann habe ich ja halt gesagt, ich muss, aber ja, sie hat gelitten. Sie hat gesagt, Mama, es geht nicht mehr.
Ja, du, hey, klar.
Ich habe dann ihre Tochter ja genommen.
Ja, das wollte ich gerade ansprechen. Genau. Ganz großen Respekt gegenüber dir, weil du bist so ein Phänomen. Ich habe dich ja eh mein Herz geschlossen. Alle von euch. Jetzt bist halt bloß noch du und die Jenny. Aber die anderen sind genauso in meinem Herzen. Mit euch zwei, also jetzt insbesondere was dich angeht, ganz so diesen riesen Respekt, weil als sie Daniela gestorben ist und sie ihr, wie alt war die da? Vier. Dass du die Enkelin bei dir aufgenommen hast. Das ist nicht selbstverständlich in der heutigen Zeit. Das fand ich total faszinierend. Ja? Und das Spannende, das ist so phänomenal, das ist Daniela 100%. Also das ist 1:1. Und da kommt wieder das, wo ich immer sage, das ist die Prägung halt von der Grundprägung. Und so. Phänomenal. Das tun wir jetzt nicht aus. Ich wollte es dir bloß mal gesagt haben, was für einen großen Respekt ich dir gegenüber habe. Wie du nach Svens Tod mit allem umgegangen bist. Weil du kannst mich unterbrechen, wenn mein Eindruck nicht stimmt, aber ich glaube, Peter und du, da jeder ist, was Sven angeht, so seinen Weg gegangen. Ihr habt da gar nicht so oft, oder?
Ja.
Dann habe ich es richtig empfunden. Ja. Und es ist vielleicht gar nicht so schlecht. Weil ich kriege immer wieder auch Eltern mit in diesen 33 Jahren, wo 5 Jahre später Trennung ist, Scheidung. Mhm. Weil so ein schlimmer Verlust, der kann, wenn die Mutter völlig anders damit umgeht, wie der Vater damit umgeht und die reden drüber, kriegen aber auch Streit dann so, wieso kannst du nicht, dann kommt es halt nur deshalb manchmal zur Trennung. Und bei euch war das eben nicht, weil ihr nicht drüber gesprochen habt. Ist schon gar nicht so schlecht, ja. Was das angeht. Aber deswegen nochmal meinen großen Respekt, dass du auch die Daria zu dir genommen hast. Ich fand das total faszinierend, obwohl du ja deine Jenny noch bei dir hattest. Im Endeffekt hast du die Jenny heute ja auch noch, aber jetzt ist sie erwachsen. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und trotz deiner Belastung hast du trotzdem das so durchgezogen. Deswegen an der Stelle wirklich mein ganz großen Respekt. Ich meine, wenn du mal abends bei uns so mal wieder mal zu Besuch bist, da kann sein, wenn wir abends was gesoffen haben, dass ich dann sage, hey, super. Ich meine es jetzt aber ganz offiziell in die ganze Welt gerade eben. Also egal, wer das hört, du bist eine zauberhafte Person. Und ich möchte jetzt damit enden, mit einer Geschichte, die ich erlebt habe. In einer ganz besonderen Begegnung mit einem Menschen, die auch ähnlich wie bei mir Seelen spüren kann. Also das ist jetzt nur zur Wiederholung für euch, das ist bei mir eine Fähigkeit, die ist halt seit der Nahtoderfahrung da, das ist für mich wie Ein- und Ausatmen, das ist für mich nichts Besonderes. Und ähnlich habe ich da auch jemand getroffen. Und ganz spannend, ich habe ja nicht von Sven erzählt und so weiter und so und tralala. Jedenfalls im Zuge einer Veranstaltung habe ich mich dann am Ende von dieser Frau verabschiedet. Und dann guckt die mich an und sagt, ach, nebenbei noch, Sven hat gerade gesagt, du sollst dich um seine Mama kümmern.
Okay.
2019. Phänomenal.
Ja.
Also, und ich hoffe, ich tue das. Man, weißt du, in den ersten Jahren, klar, da war es auch wichtig, ein bisschen so und so, und dass dann die Wege ein bisschen getrennt gehen, ist auch normal, aber wir sind immer verbunden gewesen. Ja. Immer. Ja. Das ist das Schöne.
Ja, auf jeden Fall.
Auch durch das Trauerforum durfte ich auch ein paar kennenlernen. Also in dem Zusammenhang einfach mal auch an dich das Danke, dass du da warst.
Kennt es auch für dich, ja.
Danke, dass du dich so geöffnet hast und vielen anderen Menschen vielleicht auch dadurch neue Perspektiven auch zeigen konntest. Und ich hoffe, dass ihr, die da draußen zugeschaut habt, jetzt tatsächlich von jemand, der das so erlebt, wie ich es immer schildere, also für euch mag es ja wie Theorie dann klingen oder so, aber ihr habt es jetzt aus eigenem Mund mal gehört, wie es ist, wenn man tatsächlich jemand spürt, es ist machbar, es ist möglich. Und deswegen, naja. Bevor ich jetzt zum Schluss komme, möchte ich euch auf jeden Fall bitte folgenden Hinweis noch geben. Tut euch bitte den Gefallen und geht mal in die Beschreibung dieses Podcasts. Sucht mal ein paar andere Folgen, geht da mal rein. Denn in der Beschreibung dieses Podcasts, egal ob du jetzt YouTube schaust oder ob du das auditiv jetzt gerade hörst, in der Beschreibung gibt es ganz wertvolle Links, die für dich vielleicht hilfreich sind. Das wird oft mal vergessen, wie auch immer. Ja, macht es. Wenn ihr Fragen zum heutigen Podcast habt, meldet euch bei mir. Schreibt mir eine PN, schreibt mir eine E-Mail, schreibt mir eine WhatsApp. Die Nummer findet ihr auch da unten in der Beschreibung. Mehr kann ich jetzt nicht sagen. Außer, gehabt euch wohl, Leben endet. Liebe nie.